SRF 3.
Knapp nach Mitternacht. Nein, es ist 5 Minuten nach Mitternacht. Ganz herzlich willkommen zu Nachtwach. Wenn jetzt etwas passiert, wo man nicht damit gerechnet hat, wenn also etwas Unerwartetes einfach so ins Leben hineinkommt, wo man nie gedacht hat, dass einem das könnte passieren, dann redet mir ja davon, es hat eingeschlagen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und solche Geschichten möchte ich heute gerne hören. Also Geschichten, wo etwas passiert ist, wo einfach sich gar nicht angekündigt haben, sondern peng, zack, sie sind da gewesen. Und das Telefonnummer, Gratisnummer 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Und am Telefon ist der Tobias. Das ist Barbara. Sorry, Tobias. Hörst du mich?
Jawohl, ja, ich
höre dich. Wunderbar, jetzt höre ich dich auch. Tobias, was oder wann hat bei dir den Blitz eingeschlagen?
Bei mir oder besser gesagt bei uns hat vor 3 Jahren und etwa 3 Monaten den Blitz eingeschlagen, die Nacht, wo meine Frau plötzlich kollabiert ist, aus heiterem Himmel, und müssen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Und das war am Morgen um 3 Uhr gewesen. Und dort habe ich erfahren, dass wir sie ins künstliche Koma müssen versetzen müssen, nach einer Lungenembolie. Und seit daher ist sie jetzt im Koma.
Seit 3 Jahren?
Jawohl, ja, 3 Jahre und 3 Monate, das ist ziemlich genau.
Darf ich schnell zurückgehen auf den Abend? Ihr seid zusammen dann schon im Bett gewesen?
Jawohl, ja, wir haben geschlafen. Und wir sind jetzt nachts verwacht, weil der eine Bub verwacht ist, geträumt hat. Und ich bin zu ihm ins Bett übergegangen und habe geschaut, was los ist. Und als ich zurückkam, ist mir die Frau entgegenzulaufen und ist gerade von mir umgekippt und kollabiert.
Hat sie noch etwas können sagen in dem Moment oder gar nicht?
Also ich dachte, wir haben Sachen noch geredet, aber ich habe nicht mehr verstanden. Dort habe ich gemerkt, dass es ziemlich ernst ist.
Und so etwas ist vorher noch gar nie passiert? Also du hast deine Frau so nicht gekannt, nicht so redend und nicht so, wie sie auf dich zugekommen ist?
Nein, überhaupt nicht. Also sie war eine gesunde Frau vorher und wirklich... Eigentlich, sie hat schon am Tag vorher gesagt, dass sie wegen Unwohl sei, sich nicht gut fühlt. Aber dann habe ich nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren kann. Und dann in der Nacht ist dann plötzlich geklopft. Und von dort an hat sich mein Leben von einem Tag auf den anderen verändert.
Der Moment, wo die Diagnose kam, also es hat ja die vielen Momente vorher wahrscheinlich gegeben, oder wo du mit der Ambulanz bist, du wahrscheinlich mitgefahren.
Nein, ich habe noch nicht. 2 Kinder da schlafend gehabt.
Ja.
Dazumal 2- und 5-jährig. Und die habe ich natürlich weiter betreut. Die habe ich dann geweckt und bin mit dem Auto hinten nachgefahren in das Spital.
Also die sind Mikro, nicht so die Kinder? Gedacht. Ja, die sind Mikro, die Kinder?
Jawohl, ja. Ich konnte sie nicht können alleine daheim lassen.
Ja.
Und dann, ja, bin ich geweckt, übergegangen. Und wo nachher der Arzt rausgekommen ist und gesagt, ich soll schnellstmöglich jemand anderes für die Kinder organisieren, der kommt zu den Kindern schauen, sei ernst, habe ich dann gemerkt, mit dem Ausdruck vom Arzt, dass es wirklich nicht einfach nur ein bisschen Fieber oder Krankheit ist.
Wenn der Arzt einem das so ganz kurz sagt, was hast du im Rückblick, die Melodie von dem Arzt, hast du dir noch im Kopf? Also mit welchen Wort und in welcher Aufgeregtheit oder in welcher, ja, in welcher Art hat er das gesagt?
Also er war der Chefarzt vom Spitalstand und er hat das eigentlich wirklich in einem sehr ruhigen Ton gesagt, aber in einem sehr ernsten. Und dort in seinem Gesichtsausdruck hat er gesagt, ja, jetzt ist etwas wirklich passiert.
Und bei dir sind was für Gedanken losgegangen in dem Moment? Also organisieren, klar, das war das Erste irgendwo wahrscheinlich. Wie kann ich jetzt das Kind unterbringen, aber gleichzeitig Gedanken zu der Frau? Oder ab Frau?
Also zu dem Zeitpunkt ist mir das eigentlich noch nicht so bewusst gewesen, was es heisst in Zukunft. Dort habe ich gedacht, ja okay, es ist etwas passiert. Jetzt schaue ich, dass das Kind weggeht, meine Frau wird dann Zeit lang im Spital sein, es wird wieder alles zusammen gut. Ja, der Moment ist mir noch nicht so wirklich klar gesagt, aber was dann wirklich im Koma gelegen ist und wo ich sie dann gesehen habe, sie ist dann auf Luzern verleiht worden, und ich sie dort gesehen habe, in all diesen Schläuchen, ist mir dann wirklich bewusst worden, das wird nicht mehr gut.
Das wird nicht mehr gut? Nein. Das hast du gedacht?
Ja.
Und wenn du das denkst oder gedacht hast, was war der nächste Gedanke gewesen, was, das wird nicht mehr gut? An was denkt man dort dann? Ganz genau, das wird nicht mehr gut. Was heisst das?
Das jetzt, ja, das Leben, das wir vorher hatten, die Familie, Kind, dass es einfach nie mehr so wie die dazu machen.
Ist das mit Angst, Panik, mit Wut, mit was ist es verbunden gewesen?
Also zuerst war es sicher mal ein Schock gewesen. Angst, Hilflosigkeit. Dann irgendeinmal kommt sicher auch die Wut. Und dann irgend nach längerer Zeit verstehe ich das Ganze und kommt die Resignation und muss das ganze Leben einfach neu organisieren.
Mhm.
Und seitdem her ist eigentlich, habe ich Kinderbetreuung da daheim, weil ich durch den Tag zu das Kind schaue und ich gehe auf tagsüber arbeiten.
Also du schaffst 100%?
Jawohl, ja. Weil sonst anders nicht möglich.
Ja. Die Kinder sind damals, was hast du gesagt, 2 und 5?
2 und 5-jährig.
2 und 5-jährig gewesen. Wie ist denn das, wenn Kinder ihre Mutter sehen in dem Wachkoma? Also du dich nicht mehr an, du gehst sie ab und zu schon besuchen oder fast jeden Tag?
Wir gehen regelmässig sie besuchen. Und es ist auch für mich wichtig, als Kinder auf den Bezug haben zu ihrer Mutter. Die Eltern verstehen das Ganze auch langsam. Wir haben auch schon darüber geredet, dass meine Frau nicht mehr wird heimkommen, dass Mami nicht mehr wird heimkommen und dass nie mehr wird das Mami sein. Der Kleiner, der 2-jährig war, ich denke, er hätte das Mami eigentlich gar nie richtig können.
Ja.
Und er ist mit dem einfach aufgewachsen. Das ist ein Regelmäßigkeit, um einfach mal zu besuchen, am Geburtstag, Weihnachten.
Könnte ein Kind mit so etwas umgehen? Also eine Mami, wo du ihnen sagst, das wird nie mehr euer Mami sein, weil sie nie mehr wird heimkommen. Und könnt ihr mit dem Bild umgehen? Also wenn die das Mami so sehen, und sie sehen ja andere Mami auch, gesunde Mami, oder? Kommen sie damit fragen und...
Wir haben auch unsere Probleme da daheim natürlich mit den Kindern. Es ist sicher, sie haben, also es hat auch ihre Spuren bei ihnen hinterlassen.
Mhm.
Sie haben auch Betreuung und Hilfe, dass sie mit dieser Situation klarkommen. Aber sie haben Bezugspersonen da daheim, also mich hauptsächlich, und einfach auch noch die Kinderbetreuung, die da ist, die einfach sie auch begleitet und hilft, sie zu erziehen, schauen, dass sie, ja, gute Kindheit haben, können spielen.
Und wie ist es für dich? Wann hast du deine Frau kennengelernt?
2001. 12 Jahre.
Also sind 13. Ja, 13 Jahre. 2001, und wie viele Jahre habt ihr denn, also 8 Jahre in dem Fall, oder? Nehme ich an?
Ja, ja.
Habt ihr eine tolle Zeit zusammen verbracht?
Ja.
Wie kannst du das dann realisieren? Wie kann man so etwas realisieren und dann wahrnehmen und dann das auch irgendwo als ein Teil von dem Leben anschauen und mit dem umgehen? Wie machst du das?
Am Anfang hatte ich extrem Mühe, mit dieser Situation klarzukommen. Wir haben auch Kollegen, sehr viele Freunde und Kollegen haben mir geholfen. Für mich die Unterstützung, das zu realisieren. Mir einfach auch zu sagen, das Leben muss weitergehen. Meine Kinder brauchen mich. Mhm. Ich kann nicht einfach aufgeben, sondern jetzt muss einfach 200% des Kindes da sein. Und dann muss man einfach das langsam realisieren. Und man kann mit dieser Situation irgendwann mal sagen, ja, das ist jetzt dein Leben. Alles alleine zu sein, der Vater. Und deine Aufgabe ist jetzt halt einfach, tagsüber zu arbeiten, am Abend heimkommen, deine Hausaufgaben machen, helfen kochen, Kind ins Bett tun und dann Feierabend.
Und dann Tod ins Bett. Und ein neuer. Nein, ich meine, weißt du, also wirklich extrem müde ins Bett.
Nein, müde, das ist ja.
Eben,
das,
oder also, das habe ich so gemeint.
Du hast schon so verstanden.
Ja, ja. Also das braucht extrem viel Kraft.
Das ist so, ja.
Und wie reagiert die Umgebung dann? Also hast du Hilfe von deiner Familie, von Nachbarn?
Also ich habe recht viel Hilfe von Freunden, guten Freunden und Kollegen bei unserem Umfeld. Auch meine Schwägerin hat mir sehr viel geholfen und die beste Freundin von Anita, die sehr viel geholfen hat und mir zur Seite gestanden hat am Anfang und auch jetzt immer noch. Und das hat mir schon sehr viel geholfen.
Gibt es dann immer wieder auch die Frage nach dem Warum? Warum hat das jetzt müssen passieren? Was ist da genau abgelaufen? Du hast ja erzählt, eine Lungenembolie. Vielleicht musst du für all die, die nicht genau wissen, was das wirklich ist, vielleicht kannst du das erklären.
Also Medizin ist einfach, es ist wie ein Kropf, der sich in der Lunge bildet, der nachher verhindert, dass eigentlich Sauerstoff ins Blut hineinkommt. Und dadurch hat sie einfach den Herzstillstand gehabt und während längerer Zeit hat einfach, ab 3/4 Stunde ist sie reanimiert worden, hat einfach das Hirn keinen Sauerstoff gehabt.
Das Hirn hat keinen Sauerstoff gehabt. Ja, und ja. Das hat bleibende Schäden auch im Hirn. Ja, also das weißt du auch. Obwohl sie im Koma ist. Jawohl. Also nicht wach ist. Kannst du das auch noch ein bisschen erklären? Ich habe noch zuerst die Frage nach dem Warum. Oder? Vielleicht müsstest du, dass du dich fragst, warum ist ihr das passiert? Warum hat der Blitz quasi bei uns in dieser Familie eingeschlagen?
Das frage ich mich immer wieder. Das ist eine alltägliche Frage. Wieso? Und was wäre, wenn das jetzt nicht passiert wäre?
Mhm.
Und wieso muss das mir passieren?
Mhm. Und Antworten darauf?
Kunst da gibt es keine.
Keine, gell? Das ist einfach, es ist ohne Vorahnung.
Ein Schicksal, ein Schicksalsschlag. Ja, wenn man gesund ist und ein normales Leben führt, dann lässt man das an sich vorbeigehen. Aber sobald es einen trifft, lernt man wirklich auch andere Leute kennen, die so ähnlich erlebt sind.
Ja.
Und dann plötzlich realisiert man, es gibt wirklich noch viele andere Menschen, die genau das gleiche leben. Auch Lungenembolien, wegen der gleichen Situation, Wachkoma-Patienten. Man verfolgt das natürlich auch viel mehr.
Und es ist ja auch so, dass wenn man gesund ist und die Familie irgendwo einfach, wenn alles gut ist, oder? Dass man sich die Fragen natürlich nicht stellt. Und es ist ja auch normal, dass man wahrscheinlich die Frage, sonst kannst du ja gar nicht mehr leben, wenn jetzt das und das wäre, dann und so. Oder? Das geht ja dann wie nicht.
Nein.
Das kann man ja nicht.
Man kann sich auch nicht auf das vorbereiten. Ja. Das glaube ich, mit dem kann man gar nicht rechnen. Es ist nicht so wie eine Trennung oder Entscheidung. Es ist wirklich so ein Schlag auf einen, wo man nicht kann vorbereiten kann.
Jetzt, wenn deine Frau im Wachkoma, mal im Wachkoma ist, das ist ja richtig, im Wachkoma ist, heisst das auch, dass sie irgendwann daraus wieder verwacht? Oder ist das einfach ein Zustand, der immer so bleibt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also sind ja bekannt, es gibt ja viele Bekannte, die jetzt auch momentan in dieser Situation sind, wo entweder man kann verwachen mit Behinderungen. Es gibt auch Geschichten oder Fälle, wo man verwacht und wieder zu sich kommt und wieder kann rehabilitieren. Aber sie ist selbst nicht zu lang. Mit 3/4 Stunde ohne Sauerstoff ist zu viel kaputt gegangen.
Weiss man was? Weiss was dann nicht mehr geht bei ihr? Weißt du das?
Nein, also ich weiss es nicht und auch Neurologen halten sich sehr zurück. Ja. Ich habe Arztzeugnis gesehen oder solche Berichte, wo drinnen steht, was wie. Aber es sei mir niemand irgendwie eine Prognose, was kommt. Und es gibt viele Patienten, die ich auch kenne, jetzt von Fällen, die schon 14, 15 Jahre im Koma liegen. Es gibt Fälle, die sind nach 8 Jahren, jetzt gerade Bekannte, erst kürzlich, wo die nach 8 Jahren gestorben ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das weiss man nicht.
Was wünschtest du ihr? Es kommt ja dann auch immer noch die Frage eben vom Loslassen und so. Also, Liegt das für dich drin, zu denken, es wäre besser für sie, wenn sie gehen könnte?
Das kann ich nicht entscheiden. Das, ja. das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Es ist ihre Entscheidung, ob sie zurückkommen will oder nicht, denke ich.
Das kann man steuern, hast du das Gefühl?
Nein. Ich habe das Gefühl, man kann es nicht steuern. Es ist wirklich ihre
Entscheidung. Dass sie es können steuern, meine ich? Dass sie es können steuern?
Ja.
Und dann, also wenn du das so denkst, dann nachher fragst du dich ja wahrscheinlich, wieso steuerst du es dann nicht so, dass du zurückkommen willst?
Ich denke, wenn es ihr wirklich bewusst ist, dass sie nicht mehr kann, dass Mami sein kann und Angst hat vor der Behinderung, die sie hat, dass sie den Schritt gar nicht zurück drauf zu machen. Weil die jetzige Situation, man liest auch Bücher, dass das ein Wachkoma-Patient, der zurückgekommen ist und geschrieben hat, es sei eigentlich wie ein Schweben, das angenehm sei. Weil man hört alles in der Umgebung, aber einfach, das sei ein angenehmes Gefühl. Und wenn sie natürlich dann die Angst hat, zurückzukommen, dann würde ich glaube ich auch nicht zurückkommen.
Weil es einfach etwas Schönes ist und ein anderes Jahr von Ebene, wo man da ist. Also das heisst auch, dass man mit Wachkoma-Patientinnen und Patienten immer auch reden soll.
Jawohl.
Also nicht stumm. Was heisst denn das, wenn du sie besuchst? Was machst du denn genau?
Also mir ist wichtig, dass auch die Kinder immer ihnen erklärt oder erzählt, was sie gemacht haben, was sie erlebt haben, wenn sie eine Prüfung hatten oder irgendein erfreuliches Erlebnis in den Skirennen gehabt oder so, dass sie das ihnen immer erzählen am Bett. Weihnachten, was sie erlebt haben und so. Es ist einfach wichtig, dass man einfach sie auch teilnehmen lässt am Leben von uns. Oder es reicht auch nur schon die Zeitung vorlesen.
Ja. Also du nimmst manchmal Zeitung mit oder ein Buch, könnte man ja dann auch vorlesen. Also, wo du weißt, irgendwo merkst du dann, Reaktionen bei ihr? Also sind die Augen zu, wie bei schlafenden Menschen? Sind die Augen offen? Spürt man irgendwie Bewegungen?
Bewegungen nicht mehr so. Das war am Anfang im ersten Halbjahr noch mehr. Als es am Anfang im Rehab Basel war, war es noch mehr aktiv und man hat Reaktionen gespürt. Aber eigentlich seit 2,5 Jahren ist sie jetzt in einem Pflegeheim. Und auch Therapien sind ziemlich zurückgestellt worden. Und seitdem ist es eigentlich eher zurückgegangen.
Also weil man sagt, es ist wie so ein hoffnungsloser Fall, da tut man nicht mehr so viel investieren, oder?
Leider ja.
Ist das so?
Nicht so herzagen,
wie ich es jetzt sage.
Die Krankenkassen geben die Kostengutsprache nicht mehr und es wird einfach alles zusammen gestoppt und bremst.
Ist ja schaurig, das als Mann mitzubekommen, oder?
Ja. Sondern nachdem ich nach einem halben Jahr in der Rehab Basel ich habe das Gefühl hatte, es hat Fortschritt gemacht, es bringt etwas, bin ich eigentlich ziemlich klar darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich jetzt einen Pflegeheimplatz suchen muss. Und wenn ich es nicht mache, suche sie.
Ja, darf ich nochmal schnell zurückkommen auf Reaktionen? Weil du vorher gesagt hast, früher hat sie reagiert. Wie hat sie denn reagiert? Was sind das für Reaktionen gewesen?
Sie hat auch können reden. Teil Antworten gegeben. Plausible Antworten. Sie hat auch schon Therapeuten mit Heu begrüßt. Oder Tschüss verabschiedet. Sie hat auch Tier genannt. Oder quasi den Namen vom Cousin hat sie einst genannt. Also es sind schon Reaktionen da gewesen.
Und jetzt im Pflegeheim, das ist irgendwie, oder? Von Pflegeheim redet man ja dann immer irgendwo, wenn man jetzt gesund ist, von älteren Menschen, die halt dann sich eben, wo krank werden und im Pflegeheim sind, aber nicht von jungen Frauen. Wie alt ist deine Frau?
38.
Nicht von jungen Frauen.
Ja.
Wie ist es denn? Hast du das Gefühl, dass sie sich dort wohlfühlt?
Ich denke es ja. Es wird sehr gut zu ihr geschaut. Es ist sehr nettes Pflegepersonal, die haben auch andere Wachkoma-Patienten, also sind gerade 2 noch dort, im gleichen Ort. Sie geben sich wirklich sehr Mühe, sind natürlich auch teilweise hilflos, weil sie natürlich Mittel nicht dazu haben. Aber ich denke, es ist fühlt sich schon wohl. Aber es gibt natürlich schon schönere Orte, wo man sich wohlfühlen
könnte. Hey, nein, das geht ich gar nicht, gell?
Nein, eigentlich unmöglich.
Also, ja, müsstest du eine Pflege, mehrere Pflege,
24 Stunden Pflege
haben. Ja, das kann man dann auch, so schlimm es klingt, ja gar nicht zahlen.
Es würde schon viel unterstützt, aber nicht niemals alles zusammen, plus ich müsste aufhören arbeiten.
Tobias, wie hast du denn also mit der Verarbeitung, vor 3 Jahren ist das passiert, und redest du viel darüber? Also, du hast ja gesagt, mit den Kindern und ich darüber rede, wahrscheinlich eben auch mit deiner Familie, mit Nachbarn und so. Also ist das etwas, wo du rausgehst mit dem und was wichtig ist, eben auch das nicht einfach für sich zu behalten und die Gefühle da innen brodeln zu lassen?
Also am Anfang habe ich natürlich alles in mich reingefressen und ich bin natürlich sehr viel angefragt worden vom Umfeld mit SMS, Telefon, Mails.
Mhm.
Und dadurch musste ich das immer wieder wiederholen, wie es jetzt hier geht, was die Fortschritte sind, was passiert ist. Habe ich dann irgendwann, oder sehr schnell eigentlich, haben wir eine Homepage aufgeschaltet, wo ein Tagebuch drin ist oder die ganze Geschichte drin steht, wo sich können Leute informieren
können. Okay.
Und so bin ich dann eigentlich an die Öffentlichkeit gegangen, auch zum Wachrütteln, weil das Ganze ist ja auch eben durch ein Medikament passiert, also der Verdacht besteht, dass es durch ein Medikament passiert ist, einfach zum junge Frauen wachzurütteln.
Und wenn jetzt unsere Zuschauer oder unsere Zuhörerinnen wollen, auf die Homepage gehen, wo findet ihr die?
Das wäre unter www.hilfefuranita.ch.
Okay, dann tun wir die wahrscheinlich auf unsere Facebook-Seite, damit auf unsere Nachtwach-Facebook-Seite, damit man das dort kann lesen und rein kann gehen. Tobias, danke vielmals für das Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Kraft.
Danke vielmals.
Und alles Gute.
Merci.
Tschüss. Merci, ciao, Tobias. Berührend. Sehr berührend, so eine Geschichte. 0800 002 2020 für weitere Geschichten, wo der Blitz ohne Vorwarnung ins Leben eingebrochen, eingeschlagen hat. 0800 002 2020. Sibylla, das ist Barbara.
Ja, das ist Sibylla.
Sibylla, wo hat denn oder wann hat der Blitz bei dir aus heiterem Himmel eingeschlagen?
Der Blitz hat bei mir eingeschlagen am 4. Juli letzten Jahr. Und zwar geht es bei mir auch um eine Krankheit. Also im Gegensatz zum Tobias betrifft es mich selber. Und zwar, es ist so gewesen, ich bin 53, bin eigentlich immer gesund gewesen. Also ausser bis zur Geburt von meinem Sohn bin ich einmal im Spital gewesen. Lebensfroh und wirklich eigentlich immer gesund. Und das Einzige, was ich hatte, war ein bisschen höherer Blutdruck und Diabetes.
Ja.
Und dann bin ich im letzten Juni so zu meinem Hausarzt für die normalen Kontrollen, wie immer. Und dann hat er gesagt zu mir, ja, meine Laborwerte gefallen ihm gar nicht. Ob ich einverstanden sage, wenn er mich anmelde im Universitätsspital, dass ich das abkläre. Und dann habe ich gedacht, ja, und optimistisch, wie ich bin, habe ich gefunden, gut, jetzt gehe ich dort hin, sicher nichts Schlimmes. Und dann bin ich 4 Tage dort gewesen und dann haben sie verschiedene Abklärungen gemacht und haben mir dann am 4. Tag, also am 4. Juli, gesagt, ja, ich habe eine ganz, ganz seltene Krankheit, wo es in der Schweiz, glaube ich, etwa 15 Leute gibt pro Jahr, die an dieser Krankheit, und das werde ich ausgelöst durch einen Hirntumor.
Und in dem Moment, wo nur schon das Wort ausgesprochen worden ist, Hirntumor, was hat es gemacht bei dir?
Zuerst bin ich natürlich mal wahnsinnig verschrocken. Also, wobei ich mich ein bisschen darauf vorbereiten konnte, weil ich habe mich ein bisschen informiert und habe irgendwie fast ein bisschen damit gerechnet, dass es eigentlich da ist. Also, dass es eigentlich das ist. Und also ich würde sagen, ich bin recht gut mit dem umgegangen.
Mhm.
Ich habe es einfach akzeptiert und habe gefunden, okay, es ist jetzt so.
Also es war doch aber gleich eine Art von Blitz, oder, wo da eingeschlagen hat in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, und dann auch einfach die Tatsache, dass es das ist. Oder?
Mhm.
Und dann ist eigentlich schlimmer, wie soll ich sagen, ist dann gewesen, sie haben dann so gesagt, ja, um das genau abzuklären, dass wirklich die Krankheit ist, müssen sie noch mal einen Test machen. Und dann haben, neben nach dem Test wissen wir es, und dann können wir den Hirntumor operieren. Dann habe ich ein paar Tage gewartet, dann ist der Bescheid gekommen, ich soll nicht mehr kommen. Dann musste ich wieder 4 Tage stationär gehen. Dann haben sie mir gesagt, ja, der Test sei zwar positiv, aber es sei 2-3 Symptome, die nicht zu dieser Krankheit passen. Sie müssen nochmal eine Abklärung machen. Und einfach, eigentlich schlimmer ist, dass ich dann eigentlich 6 Wochen lang immer wieder stationär gegangen und immer haben sie wieder gesagt, wir sind noch nicht ganz sicher, ob es das ist. Mhm. Oder?
Also das ewige Hin und Her, ja, also das zehrt ja wahrscheinlich auch an den ganzen Gefühlen, an den Psychen, oder?
Das Warten hat mir mehr Sorgen gemacht, als die Diagnose, oder? Einfach die Warterei, ist es, wird die operiert, was und so. Und dann ist das 6 Wochen gegangen, dann bin ich operiert worden. Anfangs Oktober, und bin wirklich sehr optimistisch gsi, und alle Leute haben gestaunt, wenn ich das locker nehme. Und habe gedacht, okay, es ist jetzt so. Mhm. Und ich bin zum Glück sehr ein optimistischer Mensch und habe auch nie gedacht, warum trifft es mich und so, sondern ich habe mir immer gesagt, es gibt Leute, wo es ihnen eigentlich viel schlechter geht. Also ich habe nie Probleme gehabt, ich bin schön aufgewachsen, ich habe gute Familienverhältnisse gehabt, nachher ein Mann, und ich habe das Leben lang nie irgendwelche Sorgen gehabt. Auch kein Geld, Sorgen, nichts. Und habe gefunden, okay, jetzt bereicht es mich halt mit dem.
Ja.
Also habe mich so auch ein bisschen über das weggetröstet, und andere haben das Leben lang Probleme. Und dann bin ich operiert worden, voller Freude dann endlich, Anfangs Oktober, und habe gedacht, super, jetzt nehmen sie den Tumor raus. Nachher geht es mir wieder gut, ich kann wieder alles machen. Und dann ist die Operation, hat er den Tumor rausgenommen, und dann am nächsten Tag hat er gesagt, oh, leider ist es noch nicht gut. Wir haben nicht alles verwünscht, wir müssen sie am nächsten Tag nochmal operieren.
Mhm.
Und dann ist natürlich wieder ein Blitz gekommen, eigentlich der zweite. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann haben sie nochmal operiert und haben einen anderen Teil von der Hirnanhangdrüse rausgenommen. Und dann konnte ich wieder heim können. Und nachher ist es eben noch weitergegangen. Also es ist eine ganz lange Story. Dann ist mir ein Monat gut gegangen und Mitte November hat es wieder angefangen. Dann haben sie herausgefunden, dass der Cortisolspiegel wieder so hoch ist wie vor der Operation.
Also wie du die gleichen Werte gehabt hast,
genau,
wie damals.
Das war im November.
Und dann hast du natürlich die Angst gehabt, dass da im Hirn wieder etwas gewachsen ist.
Ja, also nicht gewachsen, sondern sie haben nicht alles verwünscht.
Mhm.
Und jetzt sind sie hier immer am Wehrweisen, also es sind jetzt bald zwei Monate, oder? Sollen jetzt nochmal eine dritte Hirnoperation machen oder sollen jetzt mir beide Nebennieren rausnehmen? Und ja, einfach jetzt warte ich halt, und morgen habe ich nochmal eine Besprechung, und dann weiss ich wieder definitiv, wie geht es jetzt weiter?
Genau.
Also tun sie mir jetzt nochmal im Hirn das tumoröse Gewebe rausnehmen oder nehmen sie mir beide Nebennieren raus. Und morgen weiss ich es. Und dann weiss ich ja.
Wie ist es denn mit deinem Optimismus? Oder du hast gesagt, ich bin ein optimistischer Mensch. Hat das jetzt so der zweite Blitzschlag oder der dritte Blitzschlag, der da passiert ist, hat das doch dann bei dir etwas ganz anderes jetzt ausgelöst? Also ist da der Optimismus irgendwo ein bisschen weggegangen?
Ja, also ich würde sagen, ich bin nach wie vor sehr optimistisch. Und auch der mich operiert hat, ich habe absolut Vertrauen, und ich höre jetzt mal, was er sagt oder ob er findet, zuerst noch mal probieren.
Ja.
Aber ich muss sagen, und ich habe wirklich absolut Vertrauen an ihn. Aber was ein kleines Problem ist, dadurch, dass mir das jetzt natürlich schon zweimal passiert ist, ich glaube schon daran, dass es gut kommt. Aber ich bin natürlich wie ein bisschen nicht mehr so hundertprozentig sicher, dass es gut geht. Oder?
Also es verändert es natürlich eben. Also das sind ja heftige Sachen. Also ein Blitz ist etwas Heftiges. Oder?
Ja.
Und das verändert natürlich das ganze Leben irgendwo, oder? Das merkst du ja wahrscheinlich auch. Was es alles, was hat es denn konkret verändert bei dir?
In meinem Leben?
Ja.
Also,
Seit dem Juli, oder?
Ja, es sind ein paar Sachen. Also, wo ich die Sendung gehört habe, dass man sich anmelden kann, was für mich auch noch ein Grund ist, wo ich denke, was mir sehr wichtig wäre, Vorurteile von anderen Leuten. Weil bei meiner Krankheit jetzt zum Beispiel, das löst massive Gliederschmerzen aus, oder? Mhm. Und ich habe teilweise sehr Mühe zum Laufen. Und ich laufe teilweise, wenn ich total besoffen wäre.
Ja.
Und ich weiss noch ganz am Anfang von dieser Krankheit, wo es die Leute im Dorf noch nicht gewusst haben, hat es geheißen, du, habt ihr gesehen, Sibylla war besoffen gewesen. Besoffen im Laden habe ich sie gesehen und so Zeug, oder? Oder auch jetzt, wenn ich teilweise im öffentlichen, irgendeinem Tram oder so bin, dann schauen mich manchmal die Leute an und ich sehe denen genau an, dass was die denken, denke, die ist total besoffen. Oder?
Das hat mit dem Gleichgewicht zu tun?
Ja,
Fall, oder?
Es löst einfach so Gliederschmerzen, Schwäche aus. Ja. Und das ist auch, eben dann hat man Mühe zum Laufen und ja, teilweise. Und eben die Reaktionen von den Leuten, die ich merke, mein Gott, wenn die wüssten, oder? Ich bin nicht besoffen, sondern ich...
Aber vielleicht müsste man es einfach einmal sagen.
Ja,
oder vielleicht müssen wir irgendwie einfach mal sagen, du, mit mir ist das und das und das.
Ja, ja,
oder?
Gut, das ich sage das natürlich den Leuten, wo es dann auch, ja, wo es Gelegenheiten gibt. Ich sage ja nicht einem, der mich komisch anschaut, ja, sie müssen nicht so komisch schauen, oder? Also, irgendwie, ich denke dann auch, ja, auf eine Art denke ich mir dann, ja, die sollen denken, was wollen, also.
Jetzt ist also, ja...
Und, ja? Entschuldigung. Ich denke, was man sich, also was sich auch verändert hat oder wichtig ist, ich sehe viele Sachen anders. Also ich denke, es ist alles so selbstverständlich, wie der Tobias vorher auch gesagt hat, oder? Man macht alles, es ist alles selbstverständlich. Genau. Man geht wogen, man geht weiter, man macht da. Und eigentlich weiss man das viel zu wenig schätzen, denkt mich, oder? Und wenn so etwas passiert, dann ist man sich plötzlich bewusst, leck mir, es ist nicht selbstverständlich, dass man nur in den Laden kann führen laufen.
Genau.
Oder? Und es ist, und das sollte man sich viel, viel mehr bewusst sein, dass es eigentlich nichts selbstverständlich ist.
Jetzt drücke ich dir den Daumen. Was erwartest du? Ja. Was erwartest du? Morgen hast du gesagt oder am Freitag?
Morgen.
Morgen, was erwartest du? Oder was wäre? Was wäre das Schönste? Komm, wir gehen vom Schönsten aus. Was wäre das Schönste, was morgen könnte passieren? Beim Arzttermin.
Ja, das Schönste wäre natürlich, wenn das, was er mir sagt, also wo mich schon mal operiert hat, das, was er mir sagt, mit dem, was mir vom Universitätsspital sagt, übereinstimmt. Also, wenn beide das Gleiche würden sagen. Weil dann wäre für mich der Fall hundertprozentig, oder welche Operation also ich jetzt zuerst machen soll.
Und das wäre welche, also welche...
Eben, es geht eben darum, ob man zuerst mal hier neben, eine Operation
genau,
machen
aber welche,
und wenn das eben nicht klappt, müssen wir die Nebennieren rausnehmen.
Also es geht so oder so darum, dass es nochmal wahrscheinlich eine Operation gibt.
Entweder also eigentlich gibt es eben hundertprozentig und eben, wenn es dumm geht, sogar nochmal eine zweite. Also wenn die eine nicht klappt, müssen wir das andere eben auch nochmal.
Sibylla, ich wünsche dir ganz viel Zuversicht.
Ja, danke.
Und auch dir viel Kraft und eine gute Nacht. Ich hoffe, du kannst schlafen.
Ja, ja, das kann ich sehen.
Wunderbar. Also, danke fürs Telefon.
Ja, danke auch.
Ciao.
Und einen schönen Abend.
Gleichfalls.
Ciao,
Sibylla. 0800 00 22 20. Unsere Nummer zum Anrufen. Gratis-Nummer zum Anrufen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Vielleicht ist es auch etwas Positives. Wer weiß? Vielleicht hat ja die Liebe eingeschlagen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber das ist dann auch etwas ganz Heftiges in dem Moment. Also wer noch so eine Geschichte zu erzählen hat, anrufen. Und jetzt am Telefon ist Nora. Das ist Barbara. Sali Nora.
Hoi Barbara. Ja, leider kann ich dich gerade nicht befriedigen in Sachen Positiv.
Ah!
Tut mir leid.
Ja, es macht gar nichts. Wir nehmen alle Geschichten.
Ja, ich hätte gern, also gut, wie du mich hörst, bin ich jetzt nicht gerade in Trauer ausgebrochen, weil ich jetzt die Geschichte erzähle. Mein Mann ist vor 26,5 Jahren bei einem Flugzeugunfall, also Absturz, ums Leben gekommen. Und ja, ich bin mit dem dritten Kind schwanger gewesen und das ist ein Blitz gewesen, nicht aus dem heiterem Himmel, weil wenn der Himmel heiter gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich noch da, weil die haben Nebel getroffen.
Wo ist das gewesen?
Da gerade unter unseren Grenzen, also im also unterhalb von uns, ich wohne im Tessin, in Genua, gegen Genua aber gegen Berge sind die geflogen, weil es Nebel gehabt hat und der Pilot ist nicht so erfahren gewesen. Es sind Sechste gewesen, und alle Sechs sind umgekommen und das Schwierige ist, da hat man noch kein Handy gehabt und nichts und ich bin daheim gewesen mit meinen 2,5 Kindern und habe absolut an nichts Schlimmes gedacht. Also, ich überhaupt, das ist für mich absurd gewesen.
Überhaupt zu denken, oder?
Nein, absolut gar nicht.
Ist er dann viel noch geflogen? So?
Nein, also viel ist übertrieben privat. So, eben, die sechs Männer wollten nach Barcelona ein Weekend machen. Und das war ein Flug, wo ich selber schon mitgeflogen war. Wir sind dort berliweise nach Mallorca, nach Elba, irgendwie so Wochenendflüge haben wir gemacht. Und jetzt im sechsten Monat schwanger, beim dritten Kind, ist vielleicht nicht mehr so angezeigt gewesen. Und wir sind auch kritisiert worden, respektive meinem Mann leider. Auch in der Zeitung, die wir geschlagen mit unserem Boulevard, Zeitung ist er auch noch gekommen, eben weil er als schlechter Mann dargestellt worden ist, weil er gegangen ist mit der Frau, die schwanger ist und so Sachen. Also ja,
das ist natürlich eben in einer Zeit von eben vor 26 Jahren, sagst also du 27 Jahren, ja, wo das war.
Ja, ja, dann hat man, wir haben auch abgemacht, dass wir nicht werden einander suchen oder einander, also sagen wir mal, Stress in dieser Zeit. Ich habe gesagt, die 3 Tage, wo du fort bist, die sollst du geniessen und musst vergessen. Wir haben strenge Zeit, wir haben ein eigenes Geschäft gehabt. Und er hat gewusst, wenn er zurückkommt, muss er zurück. Und ich muss ihm helfen. Ich bin seine Sekretärin unter anderem. Und ich habe gefunden, nein, ich habe ihm zwar immer noch gesagt, beim Koffer packen, es ist vielleicht nicht der richtige Moment zum Fortgehen jetzt. So,
immer also so gleich, oder? Absolut, so eine kleine Vorahnung, oder? Dass jetzt etwas könnte passieren. Wie hast du denn erfahren?
Ja, das ist also das ist eigentlich das Böse, ist das gewesen. Das Glück ist mein Schwager. Mein Schwager hat mir avisiert, weil niemand hat gewusst, wie man mir das sagen soll, oder? Logischerweise. Und ich wohne in einem kleinen Dorf mit allen Verwandten rundherum und alle haben gehofft, die haben schon gewusst und haben dann gehofft, dass sie mir nicht begegnet haben morgen.
Wieso haben denn die das gewusst gehabt?
Weil eben, Familie ist avisiert worden durch den Flugplatz. Ja, weil die vom Flughafen haben wir nicht wollen anrufen, oder? Wo man dann sicher war, was passiert ist. Weil ich habe ja wirklich von, keine Ahnung, sie sind am Tag voran am 2 abgeflogen und wir haben abgemacht, er meldet sich, wenn er wieder da ist.
Mhm. Nach 3 Tagen, genau.
Ja, und ich habe absolut nichts Böses gedacht, nicht. Also absolut mein Leben gemacht mit meinen 2,5 Kindern. Und am nächsten Tag ist dann, eben, wenn ich es wissen habe, es ist mein Schwager zur Tür gekommen bei dem Mittag. Ich war gerade am zweiten Kind am Füttern gewesen. Weil sie noch klein ist, also innerhalb von 3,5 Jahren hatte ich 3 Kinder dann gehabt. Und kommt mein Schwager rein mit Tränen in den Augen und ich schaue ihn an und denke, oh, Schwiegermutter.
Ja.
Schwiegermutter, ist etwas passiert. Ich bin absolut, was ist auch? Red auch. Und ich füttere weiter. Absolut ruhig. Nicht in meinem Mindesten wäre mir in den Sinn gekommen, dass es um meinen Mann geht. Absolut, das war absurd gewesen einfach, oder? Und er sagt, du, es ist etwas im Flug passiert. Und man hat sie eben gesucht, sie hätte sollen dort in Barcelona ankommen. Und das ist dann gekommen. Und dann ist die grosse Sucherei losgegangen. Und ja, jetzt habe ich alles erst im Nachhinein natürlich gewusst. Mhm. Oder? Aber die haben stundenlang das Flug gesucht, logischerweise. Oder überall, die ganze Strecke. Die haben nicht gewusst, wo die runter sind. Das hat kein Mensch gewusst.
Aber dort, wo er dir das gesagt hat, das ist eben dein... Mhm.
Ja, sie hat mir auch gesagt, sie findet das Flug nicht mehr. Fertig. Ja.
Und dort ist bei dir schon, ups, jetzt ist aber etwas gröber, oder?
Ja, das war für mich klar gewesen. Ich habe gesagt, also das ist nicht der richtige Moment, um mich zu verlassen. Also für mich ist klar gewesen, das ist nichts mehr zu machen. Das ist für mich völlig klar, also sofort. Also die Angst zum Beispiel, dass ich irgendwo verletzt bin, so, das habe ich gar nicht zu gutem Glück. Also,
Dass das Flugi einfach so verschwindet und irgendwo einem dann wieder auftaucht nach ein paar Tagen. Also, das gibt es ja nicht, oder? Das gibt es in den Film. Genau, in den Film gibt es das. In dem Moment, du hast es ja gesagt, oder? Das ist nicht der richtige Moment, dass er jetzt geht.
Ja, weil wir
das hast du lange gehabt, das Gefühl?
Nein, weil nachher hat es geheißen, Ärmel hinter Krempeln. 2,5 Kinder, da musst du reagieren. Eine Firma auflösen. Nein, das hat gar keine Alternative gegeben. Ich kann sagen, ich glaube, ich habe jahrelang keine Tourarbeit geleistet. Also ich habe es vielleicht heute noch nicht gemacht.
Du tönst so auch und es sprudelt ja, oder, wenn du so erzählst aus selber Zeit. Also ist da irgendwann, ich meine, wenn wir jetzt vom Reden vom Blitz, wie es heißt, im Himmel, oder? Dann ist das ja etwas Heftiges, etwas Stürmisches, etwas, wo einem könnte an Boden reisen. Das hat es bei dir im Moment gar nicht so gemacht hatte, vor 27 Jahren. Ganz lange
nicht. Du hast nicht gehört, was machst du mit mir? Das geht nicht. Ein Dreijähriger, ein Anderthalbjähriger und einen im Bauch. Hey, sie haben das Recht aufs. Also, nein.
Wie hast du Ärmel hindern, krempeln und dann, wie ist es dann weitergegangen?
Und dann zwei Tage später die Firma auflösen, alle Angestellten irgendwie platzieren und sich um alles, um das kümmern, dass es einfach dass weitergeht, dass die Kinder versorgt sind, das Problem ist ein bisschen dann Beerdigung und all das, all die bürokratischen Sachen und wegen dem, eben wenn sie jemanden zur Seite stellen, zu schauen, dass die Kinder dann gut aufwachsen und finanzielle und Versicherung und bla bla, also es ist eine Katastrophe gewesen. Also ich wünsche das niemandem, oder? Das ist also, da bist du völlig, da stehst du vor einem Mauer und weisst nicht, wie dich musst benehmen, weil und fast ein Staatsbegräbnis ist da gewesen, weil es sind ja 6, die gestorben sind, oder? Das ist also, ich bin nicht in einer Glasglocke, ich kann funktionieren.
Okay. Wie lang ist denn die Nora unter dieser Glasglocke gewesen? Puh. Wann ist endlich wieder frische Luft dazu gekommen? Wann sind Gefühle gekommen?
Ja.
Wann ist Trauer
gekommen? 2 Jahre vielleicht. So.
Nach 2 Jahren?
Ja, weil der auf die Welt kam, ist der Kleinste, der ist immer krank. Also ich habe gesagt, wenn ich den als Erster gehabt hätte, ich kein anderes Kind mehr gehabt.
Aber der hat ja vielleicht das auch mitbekommen, oder?
Ich musste dann sagen, es liegt wahrscheinlich nicht an ihm oder an mir, sondern an den Umständen, die er mit dem Erleben im Bauch die letzten 3 Monate oder vor der Geburt. Das ist mir schon auch irgendwie ein bisschen klar gewesen. Aber es ist einfach sehr anstrengend gewesen. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen. Und wo ich die Kinder
Das sind ja noch Kinder gewesen. Also ich will nochmals schnell in die Gefühle hineingehen. Das sind ja auch noch Kinder gewesen, oder? Also,
das ist
wie
das Problem.
Wie haben denn die auf den Verlust vom Papi reagiert, wenn da eine Mutter ist, die die Ärmel hinterkrempelt und das nicht, also Gefühl im Moment nicht zulässt, weil sie sagt, ich kann nicht anders können. Aber wie reagieren denn die Kinder?
Ja, ich muss mal sagen, meine Kinder haben mich nie gesehen, brüllen oder irgendetwas. Absolut nicht. Das hat nicht existiert. Der grösste, Anführungszeichen, war 3. Und du kannst dir vorstellen, ein 3-Jähriger mal sagen, dass sein Vater immer herkommt, ist mal nicht einfach gewesen. Es ist ihm nicht gut gegangen, aber nicht eigentlich so lange. Der zweite, dem habe ich es einmal gesagt, der war 1,5-jährig. Der hat ein paar Übungen gebrüllt, weil sein Papi nicht heimkommt, weil er nicht ihm gut Nacht sagen. Mein Mann ist also absolut das Modellvater gewesen, das muss ich mal sagen. Also es ist absolut, er ist im Dorf bekannt gewesen, dass er, wenn jemand Kind sollte haben, dann ist es er gewesen. Er hat so ein Feeling zu sämtlichen Kindern, wo nicht mal der eigene Vater so ein Feeling hatte, er ist super gewesen. Und das ist mit seinen eigenen Kindern natürlich auch so gewesen und er hat sich riesig auf das dritte gefreut. Und der zweite hat aber seinen Vater 1,5-jährig wirklich wohl kennt, aber 1,5-jährig, weißt du, ich weiß nicht, wie du weißt, wie ein Kind.
Die Erinnerung auch nicht. Aber es gibt ja Fotos. Ich meine, die sind ja dann grösser geworden, die Kinder, oder? Und die haben nach dem Vater gefragt. Und was haben sie denn von der Mutter, von dir, zur Antwort bekommen?
Ja, der Papi hat einen Unfall gehabt und ist nicht mehr heimgekommen. Aber er ist irgendwie, weil sie haben mich gesehen, dass ich nicht irgendwie daraus, ich weiß nicht, ein Drama kann ich nicht sagen, aber ich habe auch versucht, ihnen irgendwie zersetzen kannst du den Vater nicht, logischerweise.
Stark sein, oder? Stark sein.
Für sie ist absolut so, ist einfach so gewesen. Ja. Hat irgendwie, der Vater hat gefehlt, aber ich habe immer auch gesagt, weißt, es gibt Familien, wo leider der Vater vielleicht da ist, aber doch nicht da ist. Also, ihr habt einen Verlust, wir müssen mit dem auskommen, wir schaffen das und wir sind drei tolle Buben und ich habe absolut auch nie Probleme mit, muss also ehrlich sagen.
Und du bist nie zusammengebrochen, in all diesen Jahren nicht? Das ist nie irgendwann einmal. Weißt du, wenn ich dir so zulasse, denke ich, aber Kopf, brüllt die Frau dann nicht?
Nein.
Du brüllst ja sonst nicht?
Nein. Das ist ja nicht mein Charakter. Also, das ist einfach irgendwie, ich habe gesagt, okay, das ist jetzt mein Schicksal, also mein Job. Und das heisst, ich habe auch die Ressourcen für den. Also irgendwo sind die und die hole ich jetzt raus. Und die verwende ich jetzt für die Erziehung meiner Kinder.
Jetzt ist das 27 ja. Jahre her und die Kinder sind mittlerweile zwischen, warte jetzt mal, 27, ja. 27 und 35.
30,
gut.
Der andere ist 28,5 und der kleinste ist jetzt ist der Monat 27 geworden, weil das ist einfach ein bisschen blöd auch. Mein Mann ist gestorben und er ist ja darüber auf die Welt gekommen. Und das ist mit den Jahreszahlen, wenn die Leute haben komisch geschaut, genau. Was, die hat ein Kind und der Vater ist schon gestorben und so. Also, ja. Nein, ich muss sagen, wir haben schwierige Zeiten gehabt. Aber ich habe von Anfang an gesagt, das Wichtigste in meinem Leben sind meine Kinder. Mhm. Und die erhalten mich, die machen mich jetzt zum Traben. Also denen darf nichts fehlen und die müssen, sind ihre Schuld, dass das passiert.
Nein,
ist,
sicher nicht. Nein, ich habe nur nachgefragt, oder? Weil es gibt so unterschiedliche Menschen, wie sie auf Sachen reagieren. Und das, was du mir jetzt erzählt hast, das ist mir wahrscheinlich fremder als vielleicht jetzt anderen, die zulassen, weil ich eher jemand wäre, der wahrscheinlich Gefühle dann extrem würde zulassen. Und du hast einfach, oder? Du hast die erste Seite nicht. Aber interessant zum Zulassen.
Nein, also ich denke, die Kinder haben vielleicht bis zu einem gewissen Punkt das vielleicht auch, ich weiß nicht, komisch gefunden, sicher nicht, weil es ist einfach, unsere Familie ist so gewesen, wie sie war. Und eben der Verlust, dass der Vater jetzt nicht da ist, das habe ich immer versucht, irgendwie ein bisschen zu kompensieren, kannst du nicht, weil du kannst, ich habe jetzt zum Beispiel immer nicht mehr Haushalt, habe mir so Erbetli machen, wo auch ein Mann würde machen, ich weiß nicht, einen Stecker flicken oder
Also du hast einfach beide Rollen in dem Moment übernommen und das ist jetzt gut. Nora, danke vielmals.
Bitte.
Dass du angerufen hast.
Ich wünsche
und eine gute Nacht und alles Gute.
Auch noch gute Zeit und euch natürlich auch. Und eben, auch ein Blitz, so ein Blitz kann überlebt man. Also,
eben, genau. Also Nora, alles Gute.
Gute Zeit allen.
Tschüss.
Und gute Nacht.
Danke. Ciao Nora. Und jetzt am Telefon haben wir. Jetzt muss ich selber irgendwie wegkommen, weil ich von der Regie gar nichts höre. Aber ich drücke jetzt nochmal. Lisbeth, das ist Barbara. Elisabeth. Elisabeth, hörst du mich?
Ja, das ist Elisabeth.
Elisabeth.
Hallo.
Jetzt bist du dran mit deiner Geschichte. Wann oder was für ein Blitz war es?
Ja, bei mir ist ein Blitz wirklich direkt ins Herz hinein. Hat er ihn eingeschlagen.
In die Liebe? Die Liebe?
Ja, aber es ist eine verrückte Geschichte. Ich bin in einem sehr religiösen Haus aufgewachsen, streng religiös erzogen worden. Mhm. Und bin dann auch in Schule, sagen wir Internat gewesen, auch wieder mit strengen Lehrern. Und in einem Internat später auch noch mit Diakonissen, also reformierte Nonnen so genannt. Ja. Und so ist mein Lebensweg weitergegangen, eigentlich noch selber fast gemeint, ich will noch, also eben Diakonisse werden. Mhm. Und bin selber sehr religiös auch gewesen. Und dann ist aber weitergegangen, ich habe verschiedene Vorbereitungen gemacht für Krankenschwester, wo ich werden wollte. Mhm. Und habe verschiedene Schulen besucht und habe dann das auch gemacht, Kinderkrankenschwester geworden. Ich hatte dort auch über längere Zeit einen Freund. Und dann bin ich mal an ein Fest von einer Schule, wo ich selber in der Schule bin. Ein riesiges Fest, und ich weiß nicht, wie viele Jahrgänge eingeladen worden dort. Und habe meinen Schulfreund wieder getroffen, wo wir zusammen waren, etwa schon in der 5. Klasse.
Ja. Also so, wie man zusammen ist in der 5. Klasse. Briefe geschrieben.
Nein, wir haben eine Klassenzusammenkunft gehabt.
Nein, aber in der 5. Klasse sind die schon Schulschätze gewesen, oder
ja,
nicht?
Ja, sind wir eben schon Schulschätze gewesen, wie es dort mal so war. Also, ich bin jetzt 66, ist natürlich noch ein bisschen anders gewesen in dieser Zeit. Und dann, habe ich ihn getroffen und wir sind zusammengeblieben. Es hat einfach, aber das war noch nicht der Blitz gewesen. Zusammengeblieben und dann habe ich aber am gleichen Ort gewohnt. Wir haben dann ziemlich bald entschieden, dass wir wenigstens am gleichen Ort wohnen. Mhm. Noch nicht die gleiche Wohnung. Das war dann irgendwann auch noch möglich gewesen. Und dann ist der Wunsch entstanden, gleich bald einmal ein Haus zu bauen. Meine Schwiegereltern hatten ziemlich Geld gehabt. Und für mich war das sowieso etwas Schönes gewesen. Ich bin nicht so aus reicher Familie gewesen. Ja, nun haben wir das weitergemacht und irgendwann war das Haus gewesen. Wir haben das erste Kind dann, kurz vor der Bauzeit geboren ist. und nachher nochmal eins gehabt, 4 Jahre später. Mhm. Und es ist alles so weit gut gegangen. Wir hatten wirklich eine tolle Familie gehabt, mit Schwiegereltern, auch alles immer gut gewesen. Und dann mit 29 habe ich ganz ein schweres Rückenleiden bekommen. Mhm. Ich hatte vorher schon hier und da Probleme mit dem Rücken, aber dort ist es dann wirklich massiv schlimmer geworden. Und musste ins Spital längere Zeit, nachher in die Reha-Klinik. Also im Ganzen ist es sicher 8 Wochen oder noch mehr, bin ich weg von daheim. Mhm. Und dann musste ich unbedingt so Happen haben daheim für den Haushalt, weil ich mit meinem Kragen so um Halswirbelsäule rum hatte ich so am Festen. Und bin 2 Stöcke gelaufen, ist also recht happy gewesen, mhm. Ganz. Und die Kleine habe ich mir noch müssen wickeln und machen und auflupfen und alles, dass es wäre allein einfach nicht mehr gegangen, ja. Oder? Und dann haben sie eine junge Frau gefunden, die gerade keinen Job hatte und froh war, wenn sie können so nehmen helfen. Die Frau ist gekommen. Ich bin ja so um die 30 herum gewesen, ja, sie um die 20. Dann war sie etwa 3 Tage bei uns und ich habe mich knallvoll in sie verliebt. Wie ein Blitz hat sie eingeschlagen.
Wie hast du das gespürt? Wo? Ja, jetzt hast du das, genau, am Anfang hast du das Herz.
Sie war noch so schief, ich weiss es auch nicht. Und immer, wenn ich gesagt habe, komm, nimm doch da noch vom Morgen, mach da noch ein bisschen oder irgendetwas gesagt habe, sie war so schief und ich habe sie so angeschaut. Ach, manchmal. Und dann ist irgendein, also ich weiß nicht, was war, am 3. Tag hat sie mich auch wieder so schüch angeschaut. Ich schaue sie auch noch mal so ein bisschen an. Und boing, hat sie bei mir den ganzen Körper durchgeblitzt.
Also und du hast vorher, aber kein Gefühl so gehabt für
nie,
andere Frauen, für Mädchen,
die
du
nie. Nie in Frage, nie in so etwas denkt.
Ja. Wir sind eben gleich am Ende von der Sendung.
Ich hatte viel mit Frauen, aber das war mehr in einer Nebenarbeit. Ich habe eine Gruppe zum Schutz misshandelter Frauen mitgeholfen gründen und habe in St. Gallen dann auch mitgeholfen, das Frauenhaus St. Gallen eröffnen. Okay. Da waren immer sehr viele Frauen gewesen, aber
und, ja, und so da hat so etwas. Wir sind eben gleich am Ende. Ich will noch wissen, wie dann die Geschichte weitergegangen ist. Also hast du es können leben oder nicht?
Ich habe es von Anfang an angefangen zu leben. Es war so stark. Ich habe gewusst, ich will das so leben. Und so ist es weitergegangen. Ja, ich bin ausgestiegen aus der Nähe.
Wie hast du das deiner Familie können sagen? Wie haben die reagiert?
Es ist ein bisschen blöd gelaufen. Mein Mann ist in so einer Verrückung zu meinen Eltern und hat ihnen einfach gesagt, Bett raus, was ihre Tochter da macht. Mhm. Und dann ist es ein bisschen happig zuerst, um mit meinen Eltern auch noch mal darüber reden, was los ist. Das ist also sau blöd gelaufen, sage ich jetzt einmal. Also, ja, das war eine harte und schwierige Zeit. Ja. Und es ist aber während der Ehe etwas noch Schlimmes passiert, was ich meinem Mann lange nicht sagen konnte. Und habe es dann aber gerade gesagt, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt kann ich endlich aussteigen aus dieser Ehe, wie mir da hier passiert ist. Und habe dann die Geschichte erzählt, wo
jemand
ganz nächster von der Familie auch mit betroffen war. Mhm. Und hat man es einfach nie glauben. Mhm. Und dann bin ich geplagt worden, noch wegen dem, weil ich es gesagt habe und so weiter. Und daraus ist für mich eigentlich gewesen, dass die Frau für mich der rettende Anker war, um aus dieser Familie aussteigen.
Wie lange sind ihr zusammen gewesen, oder sind ihr noch zusammen?
Wir waren 4 Jahre zusammen. Es war ein schwieriger Jahr, weil eben Scheidungskampf und alle die schwierigen Anschuldigen. Oder? Wir sind schuld und haben die Familie kaputt gemacht. Nachher hat es geheißen, ich meine, jetzt bin ich 66.
Das war dann vor ein paar Jahren.
Anfang 60er Jahre. Mhm. Und dann hat es geheißen, ich verkehre im Milieu, wir müssen ein Kind wegnehmen. So ein Zeug musste ich hören. Nein, also, es ist ganz, ganz schlimm.
Ganz schlimm gewesen. Und jetzt, nur ganz kurz noch, wir sind gerade am Ende. Jetzt ist die Situation, also lebst du immer noch mit Frauen zusammen, oder?
Ja, ja. Ich hatte also 15 Jahre lange Frauenbeziehung wieder. Okay. Und jetzt, aber ich bin eine Weile her und jetzt bin ich voll auch wieder eine Frauenbeziehung. Und
Elisabeth, eine wunderbare
nicht
Geschichte.
Ich bin in Frage und bin ein Kind.
Wunderbare Geschichte. Ich stehe
zu dem und so mit meiner Partnerin immer auch.
Elisabeth, danke vielmals. Jetzt hören wir gerade Nachrichten auf SRF 3 im Radio. Und ich danke allen, die heute Abend mitgemacht haben. Und wir sehen uns am Dienstag wieder in der Woche. Und dann geht es darum, das ist mir unheimlich. Das war mir unheimlich. Wenn ihr jetzt schon eine Idee habt, schreibt uns nachtwache@srf.ch. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.